Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Endlich können wir mal über Mythen sprechen, liebe Sarah. Über all das, was Menschen da draußen so behaupten oder glauben, richtig oder falsch. Neulich hat irgendjemand mir mal was erzählt, wie ist das mit Teflonpfannen? Das ist doch alles hochgiftig und so weiter und so fort. Wenn da teilweise so Ablagerungen abgehen. Und es ist tatsächlich wissenschaftlich überhaupt nicht mehr erwiesen.
Ja, keiner. Also ich meine, ja.
Lustig, nein, total lustig. Also es ist tatsächlich irgendwie ein Mythos, der so, meiner Großmutter hat mir das schon erzählt. Und dann habe ich einfach mal wirklich einen Wissenschaftler angerufen und gesagt, nein, das ist Quatsch. Also man darf das eigentlich, also wenn sowas so wäre, dann würden diese Dinger nicht lange nicht mehr verkauft werden. Und es gibt aber auch gar keinen Nachweis. Und dann liest du so nach und quer. Und es ist tatsächlich streckenweise ein Mythos. Und deshalb bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir heute über Mythen bei Hunden sprechen können. Wir wollen ja nicht über das Kochen reden. Natürlich müssen wir eigentlich noch einen Kinderpodcast machen, einen Koch-Podcast, einen Ernährungspodcast, Vogel-Podcast, die Ornis unter uns. Also wir haben noch
vielleicht machen wir noch einen Wut-Podcast, wo wir uns einfach nur aufregen über Sachen.
Wut-Podcast, oh geil.
Ja, also einfach über Dinge aufregen. Also mich regen so viele verschiedene Sachen aus, so themenübergreifend.
Ja.
Vielleicht machen wir einfach einen Wut-Podcast, Mike.
Ich schmetter dir einen guten Morgen zu, erstmal.
Guten Morgen. Guck mal, jetzt bin ich direkt wieder besänftigt.
Guck mal, wir machen einen Besänftigungs-Podcast. Über das.
Ja, finde ich auch gut. So ein Om-Ding.
So ein Om-Ding. Davon gibt es allerdings, glaube ich, wirklich sehr, sehr viele von Om-Dingern. Oh Mann, Mythen. Da habe ich wirklich, da bin ich drauf gekommen, weil ich so viel gelesen habe in der letzten Zeit nochmal über Hunde und über Theorien und über, ich weiß es nicht, ich habe mir alles nochmal so quer reingezogen, weil ich so ein paar Themen hatte, die ich gerne nochmal so mit meinen Hunden beackern wollte und die ich nicht die ganze Zeit Dauer anrufen wollte. Und dabei sind mir so ein paar Sachen über den Weg gelaufen. Und ich bin froh, dass du eine Umfrage gestartet hast bei Insta und mal so ein bisschen gehört hast, was die Leute da draußen so wissen wollen und was sie glauben zu wissen, bin ich sehr drauf gespannt.
Ja, es ist wirklich spannend, weil was auffällt ist, dass wir haben wirklich ganz, ganz, ganz viele Antworten bekommen und ganz viele wiederholen sich. Also es gibt so ein paar Mythen, die so total stabil und stark sind offensichtlich. Ein paar richtig absurde Sachen sind auch dabei natürlich. Werden wir gleich mal gucken. Ich hoffe, wir schaffen viel.
Sehr gut. Wir waren dann nur einen Moment der Woche.
Für mich lustig. Für Abby? Man weiß es nicht. Irgendwie fand es das, glaube ich, schon witzig, aber vielleicht auch nicht.
Also was ist mit Abby passiert?
Abby hatte unfassbaren Spaß am Feld, weil Abby ist Pfützen- und Wasser- und Matschesüchtig. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der so sie kann einfach an gar keiner Pfütze vorbeigehen. Sie muss mindestens durchlaufen und optimalerweise sich noch reinlegen und drin suhlen. Also wirklich ein richtiges Erdferkel ist sie. Versucht dann auch die anderen zu animieren, da mitzumachen. Und dann hat sie die Bonnie dran gekriegt. Also oft ist das wirklich, dass die beiden dann da Matschepatsch machen. Und das wurde so wild, das Spiel, dass irgendwann Bonnie halt mehr oder weniger über Abby hüpfen wollte, aber dabei sich auf Abby abgestützt hat, die dann wirklich einfach 100% in diese sehr große Pfütze eingetunkt wurde, mitsamt Kopf, also die ist wirklich komplett einmal abgetaucht in dieser Pfütze und kam dann so raus und du hast richtig in ihrem Gesicht gesehen, so, was war das? Und Bonnie hat auch direkt gemerkt, das ist komisch, also Abby war dann gar nicht mehr witzig, die war echt richtig irritiert, hat so geguckt, sah aus, kann ich gar nicht beschreiben, hat sich dann erstmal so ein paar Mal geschüttelt. Und ich bin dann direkt hin, oh nein, was passiert, Maus, oh je, oh je. Und dann hat sie so wirklich sich hingelegt, sich ein paar Mal so gerieben über den Boden und dann ging die Party weiter. Dann war es auch okay für sie. Aber ich fand diesen Moment so ulkig, weil die war so wild und ach, Pfütze, Matsch, Matsch, Matsch. Und dann wurde es zu doll und dann plötzlich so, oh, okay, boah, vielleicht doch nicht so. Naja, und wie dieses Tier danach aussieht, ich sag dir. Und du kannst sie ja nicht waschen.
Ach so, oh, finde den Fehler, ja, das ist ja natürlich doof.
Überhaupt nicht mehr, also nicht dran zu denken und nicht mal irgendwie abspülen oder mit einer Wasserflasche oder so. Das habe ich einmal versucht, das war für sie echt, puh. Das heißt, jetzt mache ich es immer so, dass ich sie dann irgendwann, wenn es dann so halbwegs getrocknet ist, gehe ich mit ihr in den Garten und streichel und rubbel die so fest. Ne? Also so richtig, dass ich dann einfach so tue, als würde ich sie einfach mega durchkuscheln. Und dann fällt dann so das halbe Feld bei uns im Garten nieder.
Mein Gott, ja, aber das war bei uns auch ein Übungsprozess. Aber man, also irgendwann kommt man dahin.
Ja, steht jetzt recht weit hinten an bei mir, bei Abby. Ja. Wo ich mir denke, ja, das ist jetzt nicht so Prio 1. Haben wir so ein paar andere Baustellen noch.
Aber jetzt kennt sie schon mal Schlamm. Guck mal, das ist schon mal was.
Ja, ja, und wie? Und bei dir?
Bei mir, das war völlig crazy. Ich hatte, Bella ist ja irgendwie so drauf bei den Hühnern. Wenn sie zu den Hühnern läuft, dann ist sie irgendwie, der Stall geht auf. Oder dieses Areal, das Hühnerareal mache ich morgens auf. Dann springt sie rein und yeah, und dann werden die Hühner begrüßt. Und sie rennt quasi so in die Hühner rein vor Freude. So, hallo. Und das finden die Hühner so, geht so. Geht so. Mittlerweile sind sie aber dran gewöhnt. Und es war so ein Morgen, wo ich irgendwie gedacht habe, boah, ist irgendwie alles knapp mit der Zeit und das ist zu viel. Dann ist irgendwie noch Thema Matschepampe absprühen und so. Mhm. Der Gartenschlauch, dieses Verbindungsstück vom Gartenschlauch in den Wasserhahn rein, dieses Verbindungsstück, weißt du, wenn es so Klick macht.
Ja.
Das war kaputt. Und ich wusste, ich muss die Hunde aber garantiert duschen, wenn ich zurückkomme. Weil ich aber so ein gutes Gartenäffchen bin, habe ich natürlich sowas auf Halde. Habe das dann nochmal neu aufgesetzt, neu dran geschraubt, bin mit Bella in den Hühnerstall gegangen, war wieder fast Zen. Und plötzlich quiekt etwas. Ich denke so, ist das eine Ratte? Ist das eine Maus? Ist das, keine Ahnung, was ist das? Bella mit eingezogenem Schwanz kommt zu mir gelaufen und ich dachte irgendwie, ich habe überhaupt nicht gecheckt, was das ist. Und um die Ecke bog unsere größte Henne und war richtig mies drauf und rannte Bella hinterher und versuchte, die nochmal irgendwie so zu hacken.
Oh.
Und da war irgendwas passiert. Ja, es war so, an dem Tag gab es was besonders Leckeres. Es gab ein paar Brotabfälle und ein bisschen Obst. Und das finden die Hühner mega gut.
Mhm.
Bella hatte versucht, sich ein Stück Brot irgendwie zu sneaken. Und das war wohl zu viel. Ich habe das Stück Brot dann nämlich neben ihr gefunden. Also sie hat es noch mitgenommen. Der Henne war das aber nicht recht. Und somit hat Bella einfach mal richtig eine mitgekriegt. Und so ein kleiner Hund, wenn er von so einer Leithenne irgendwie richtig mal kurz gepickt wird. Das ist ungefähr so, wenn du, bist du mal von einem Vogelstrauß gepickt worden?
Nee, zufällig nicht.
Es gibt ja so,
verrückterweise ist mir das noch nicht passiert.
Die laufen ja überall rum in Köln.
Ja, ich weiß. Also, ich habe auch im Garten viele. Oh, ja.
Ja, tut mir leid, die Frage gestellt zu haben. Neulich, als wir Pizza essen waren, da war doch auch so ein Strauß auf der Straße.
Ja, genau. Ja, passiert schon.
Ja. Seitdem ist Bella sehr viel vorsichtiger im Hühnerstall. So viel kann ich sagen.
Also ich bin sehr schon von viel. Hühnern gepickt worden. Ich finde das auch nicht schön. Also nee, die, also wenn die so, wenn man die mit der Hand füttert und die so in die Hand picken, spürt man ja schon, ne? Das ist, und da sind die ja nicht aggressiv, sondern die picken einfach nur die Körner auf. Aber dabei pitchen die dich ja auch mal versehentlich oder so. Oder also das ist schon jetzt nicht unbedingt massageähnlicher Zustand. Und vor allem, weil das ja so punktuell und so schnell geht irgendwie. Und ich kann mir vorstellen, wenn so ein Huhn echt sauer ist und das auch noch ein großes Huhn ist, dann ja, stelle ich mir jetzt nicht so schön vor. Deswegen gibt es ja auch diese Kämpfe. Also die sind ja dann auch tatsächlich, die können ja richtig, ja. Das ist, also ich kann mir vorstellen, dass das sehr uncool ist.
Ja, du darfst halt nicht vergessen, die stürmen halt von Dinosauriern ab, ne? Also das ist nicht kein, das ist jetzt schon irgendwie so, du hast da kleine Dinosaurier rumlaufen.
Mhm.
Also Vorsicht, so ein Tyrannosaurus Rex auf den Hund losgeht. Nein, aber ich finde es immer wieder interessant, wie sich sowas auch manchmal auch wie von selbst regelt. Ich habe ja mal ein paar Mal irgendwie zurückgepfiffen und habe gesagt, mach langsam. Du, aber wer nicht hören will,
muss fühlen.
Wird gehackt.
Wird gehackt, ja wird gut. Gehackt. Das ist dann wahrscheinlich sehr effektiv, das Lernen in dem Fall.
Ja, also wir haben auf jeden Fall einen großen Lerneffekt gehabt und ich habe das Huhn jetzt natürlich im Auge. Sie macht aber auch die meisten und größten Eier. Also es wäre ein Fehler. Egal.
Naja, es ist ja auch kein, also ich meine, es ist ja, ich sag mal so, ihr gutes Recht, auch Dinge zu verteidigen. Also auch ihr Dasein hat ja, oder sie hat Interessen, und die sie da, für die sie einsteht. Und ich meine, irgendwie ist das ja dieses Koexistieren unter fremden Arten, da muss man so ein bisschen aufpassen.
So ist das. So ist das. Und wenn es ein Huhn ist. Ja, das war mein lehrreicher Hundemoment der Woche. Jetzt bin ich gespannt, was unsere Community so geschrieben hat.
Ja, also, ich mache jetzt mal das Instagram auf. Da kam nämlich ganz schön viel zusammen. Also, ich habe mal versucht, so ein bisschen zu sortieren, was so Top 1 war. Die Sache mit dem Welpenschutz. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen geschrieben haben, Welpenschutz, ja, nein, gibt's das nicht. Und also das ist ja auch etwas, was sich so wacker hält, ne? Dass solange ich in diesem Bereich arbeite, ist dieses Thema in. Also das wird wahrscheinlich auch nie aufhören, egal wie lange wir drüber sprechen. Aber tatsächlich hält sich dieser Mythos, und das ist einer, wirklich sehr wacker. Es gibt keinen Welpenschutz bei unseren Haushunden mit irgendwelchen Welpen. Also gedacht, oder der Mensch denkt ja dann, weil ich einen Welpen habe, wird ein anderer erwachsener Hund dem nichts tun.
Ja.
Weil der ja unter diesem imaginären Welpenschutz steht. Und als es wäre ja so, als würden Menschen, erwachsene Menschen grundsätzlich Kindern, fremden Kindern nichts tun. Als wäre man so grundsätzlich sicher, weil man ein Kind ist. Und so in etwa ist das. Es gibt halt bei Hunden, ich gehe jetzt mal vom erwachsenen Hund aus, gibt es halt welche, die finden Welpen toll. Mhm. Und die sind nett zu Welpen und die ertragen ganz viel. Und da kann der Welpe sich total daneben nehmen. Und der erwachsene Hund, ob er den jetzt kennt oder nicht, ist einfach total geduldig, weil der eben so ist. Und dann gibt es halt erwachsene Hunde, die fremde Welpen so richtig doof finden. Und das werden die denen auch sagen. Da gibt es keinen Welpenschutz, sondern da gibt es einfach nur, also es ist halt einfach ein Welpe. Und wenn der sich nicht benimmt und mich nervt, dann ist mir das egal, ob der ein Welpe oder ein erwachsener Hund ist. Dann kann es sein, dass ich dem eine verplätte. Ne? Also diese Behauptung, dass man einen Welpen quasi auf jeden anderen Hund loslassen darf, weil der ja so eine Art Schutzkugel um sich rumträgt als Welpe, die ist Quatsch. Und es gibt sehr, sehr viele schlimme Beispiele dafür. Und genau genommen, selbst wenn du jetzt bei den Wölfen guckst, das habe ich sogar im Studium damals Videos drüber gesehen, dass es total sinnvoll ist für eine Gruppe, also ein Rudel, ein Wolfsrudel, die Welpen eines anderen Wolfsrudels zu töten. Macht ja Sinn. Für den Erhalt der eigenen Gruppe und die Stärke.
Rudels, ja.
So, ja, natürlich, weil wenn du die Nachkommen von den anderen tötest, dann bleibt halt mehr für dich und deine Nachkommen übrig. Also es ist Quatsch, den Welpenschutz, den gibt es, aber natürlich nur in der eigenen Gruppe, im eigenen Rudel bei Wölfen. Ne? Also da geschützt die gesamte Gruppe die Welpen vor anderen. Vor anderen Wölfen, die zum Beispiel angreifen, da würde geschützt werden und da darf der Welpe auch deutlich mehr als ein fremder Welpe, aber das ist ja, weil das der eigene ist.
Das ist bei Hühnern übrigens ganz genauso, Thema Hühner nochmal, ne? Die Hähne sehen erstmal tatsächlich überhaupt nicht, die kannst du nicht erkennen, die können der große Hahn oder die Hähne, wenn du zwei hast, können nicht erkennen, ob weiblich oder männlich. Die sind so lange geschützt und irgendwann, erst wenn sie groß sind, wird das sichtbar, damit sie im Zweifel kräftig genug sind, um eben dann auch dem Hahn den Rang abzulaufen. Ne? Mhm. Das heißt also, auch da gibt es einen gewissen Schutz letztendlich. Ne? Also die gibt eben einen, so ist dann der Welpenschutz zu verstehen. Die schützen sich eben lange Zeit erstmal selber. Geht auch um Selbsterhalt. Ich glaube, dass es eben ganz oft in der Tierwelt eben einfach nur um diesen Selbsterhalt geht. Also, wenn man Glück hat, nochmal, Bilbo ist zum Beispiel sieht man ja schon, wenn man mehrere Hunde hat, Bilbo ist mit Welpen überhaupt nicht gut. Der tötet sie nicht, freundlicherweise, sondern er ist aber richtig doof zu denen. Da hat er gar keinen Bock
drauf. Ja, weil die ja auch total nervig sein können, ne? Und ja, das total. Ist halt, es ist total gefährlich zu denken, dass es diesen Schutz gibt und dann zu sagen, ich lasse den jetzt irgendwie einfach so zu anderen hin, weil der ist ja so süß und der trägt jetzt irgendwie so eine Art Schutz mit sich. Das ist super gefährlich. Ich kenne wahnsinnig, wahnsinnig viele Hunde, die eine ziemlich dünne Zündschnur oder kurze Zündschnur haben und die reagieren grundsätzlich auf übergriffige oder nervige andere Hunde allergisch. Und ob das dann ein Welpe ist oder nicht, ist dann nicht relevant. Und weil Welpen halt sehr aufdringlich und oft auch ein bisschen wild sind, kriegen die dann halt auch einfach total ab. Also es gibt keinen Welpenschutz bei unseren Haushunden.
War das Schwanzwedeln auch dabei?
Ja, Schwanzwedeln hatten wir auch. Ein Hund, der mit dem Schwanz wedelt, der ist freundlich gestimmt. Ich finde gerade die Zuschrift nicht, das gab es aber auch 2-3 Mal. Und auch hier, Schwanzwedeln ist ja nicht gleich Schwanzwedeln. Also es gibt erstmal verschiedene Arten von Schwanzwedeln und wenn man Hunde beobachtet, kann man das gut sehen. Manche, also was man so kennt, was man dann so vom geistigen Auge hat, ist, wenn man nach Hause kommt und der Hund wedelt quasi von komplett einmal links bis einmal ganz rechts so richtig groß den Schwanz durch. Der Schwanz ist nicht besonders erhöht, der ist nicht besonders niedrig, sondern so, der sieht so richtig lässig und schwunghaft aus. Ach, Ronja. Ich habe die Gartentür auf und die muss jetzt leider, weil ich ja nicht im Garten bin, muss die ja da sagen, dass das so nicht geht. Also dieses große, freundliche Schwanzwedeln, das ist dieses, ich bin freudig, ich bin gut drauf, ich bin gerade, das ist ein freundliches Schwanzwedeln, aber es gibt dann halt noch ganz viele andere Arten von Schwanzwedeln, zum Beispiel sehr steif, ganz, ganz nervöses Schwanzwedeln, was nur so ganz leicht wedelt, das ist oft auch vor einem Kampf, ne, oder vor einem Angriff, dass die Hunde dann so wedeln. Manchmal wird ja auch ganz steif, der Schwanz, ja, aber manchmal ist das auch so ein ganz nervöses Wedeln und dann merkst du das. Oder so ein ganz demütiges Wedeln, das heißt nicht Freude, sondern dann ist es beschwichtigend. Also Schwanzwedeln hat super viele Gesichter und kann ganz viel bedeuten und grundsätzlich ein sich bewegender Schwanz heißt nicht freundlicher Hund, da muss man auch total aufpassen mit, man muss das große Ganze sich anschauen, schau dir den ganzen Hund an, schau dir das Gesicht an, die Ohren an, den Rücken, wie steht der Hund, wo steht auch der Schwanz, ne, und wie bewegt er sich. Und wenn du das Gesamtbild dir anguckst, wirst du auch sehen, was das Schwanzwedeln gerade bedeuten könnte. Also wichtig ist nur, bring deinen Kindern nicht bei, ja, guck mal hier, der wedelt mit dem Schwanz, der ist ganz nett, weil das wäre ziemlich gefährlich, wenn die jetzt immer loslaufen und sagen, oh, der wedelt, ja, kann ich hinknallen, der ist ja gut drauf.
Vor allen Dingen auch so, das wusste ich auch lange Zeit nicht, aber Wissenschaftler haben herausgefunden, dass zum Beispiel, wenn ein Hund nach links gerichteten Schwanzwedeln negative Gefühle signalisiert, also zum Beispiel Warnung an feindselige Artgenossen, nach rechts gerichtet ist es eher positive Emotionen, zum Beispiel eben einen Anblick vom Besitzer oder so. Ne? Super interessant, aber dafür müsstest du dann halt eben, so wie du sagst, den ganzen Hund angucken. Auch die Körperhaltung ist eben wichtig.
Genau, wie das ganze Paket. Ja. Deswegen, das ist auch ein Mythos. Also ich glaube, viele von diesen Mythen beinhalten immer so einen Funken Wahrheit. Also auch hier, ne, natürlich, es gibt das freundliche Schwanzwedeln, aber eben nicht nur. Und auch, ja, es gibt eine Art von Welpenschutz, aber unter ganz anderen Umständen. Nicht grundsätzlich. Also es ist so, ich glaube, viele Mythen haben irgendwo einen wahren Ursprung oder einen Funken Wahrheit, so ein kleines bisschen. Und dann wird das irgendwie, weiß nicht, so eine Kette immer weiter durchgebaut, bis da irgendein Quatsch entsteht. Ne? Hunde, die bellen, beißen nicht. Ja, wenn das so wäre, nice.
Das wäre wirklich nice.
Also ich habe viele bellende Hunde gesehen, die dann auch gebissen haben. Ich kenne diesen Spruch auch. Kein Schimmer. Ja, vielleicht, weil in der Sekunde, in der er bellt, kann er ja nicht gleichzeitig beißen, weil einfach bei dem einen das Maul geöffnet und bei dem anderen geschlossen ist. Aber das wäre das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, ja, stimmt. Wenn gerade in der Sekunde, wo der Ton rauskommt, kann auch nicht gleichzeitig gebissen werden, aber unmittelbar danach auf jeden Fall. Viele sehr harte Kämpfe sind still. Also wenn Hunde ernsthaft miteinander kämpfen, ist das oft geräuschlos. Also da hörst du manchmal wirklich nicht allzu viel. Ich glaube, dass das vielleicht so gemeint ist, dass halt sehr laute Hunde oft einfach nur melden oder warnen und gar nicht im Angriff sind oder im Kampfmodus sind. Das kann man auch so sagen. Natürlich gibt es viele Hunde, die bellen und nicht zwingend auch beißen. Also ein Bellen ist nicht automatisch etwas Aggressives. Es kann was Freudiges sein oder es kann was sein, was mit Warnen zu tun hat oder Territorialverhalten oder auch Spiel. Bellen kann halt ganz viel bedeuten, aber auch hier wieder, es ist wie mit dem Schwanzwedeln. Man kann halt nicht sagen, wenn der Hund bellt, dann hat er nicht die Absicht zu beißen. Auch hier bitte guckt ihr den ganzen Hund an. Wie bellt er denn gerade? Weil auch Bellen hat ja so, ne, wenn man mal hinhört, das klingt ja auch oft unterschiedlich, das Bellen. Und man muss den ganzen Hund sich anschauen. Und also pauschal natürlich, Hunde, die bellen, beißen nicht, stimmt nicht. Nee, grundsätzlich kann man das wohl nicht sagen. Was haben wir hier noch? Der Hund regelt das schon selbst. Ja, das ist ein Thema, das haben wir ja hier im Podcast schon ganz oft besprochen. Aber auch das stimmt natürlich, ne? Man soll die Hunde das untereinander regeln lassen. Das ist auch so ein bisschen wie mit dem Welpenschutz. Das hält sich auch ziemlich wacker. Es gibt immer noch ganz viele Menschen, die sagen, man mischt sich nicht in Hundeangelegenheiten ein. Was sagst du, Mike? Also,
naja, boah. Also, boah, gute Frage. Also ich wahrscheinlich, ich drück mich da deshalb so ein bisschen davor, weil ich weiß, dass es natürlich nach wie vor immer noch viele gibt, die sagen, ab einem bestimmten Zeitpunkt geht man da nicht mehr rein, weil man sonst selbst verletzt wird. Das besteht auf jeden Fall noch. Und ich gehe da schon rein, aber ich frage, wie? Und da gibt es Möglichkeiten. Also ich habe zum Beispiel in dem Moment, also ich weiß, erstens ist es bei mir selten, dass es solche Situationen überhaupt gibt, weil in der Regel ist es so, also ich hatte, glaube ich, nur ein einziges Mal in meinen 30 Jahren Hunde eine einzige Beißerei, die ich nur so lösen konnte, dass ich meinen Hund hinten an den Hinterläufen gepackt habe und weggezogen habe, einfach aus der Gefahrensituation, und zwar in einem guten Moment, und dem anderen Besitzer gesagt habe, pass auf, ich nehme jetzt gleich meinen Hund, nimm deinen Hund, dann in dem Moment, wenn ich meinen Hund wegziehe. Das hat funktioniert. Ansonsten gibt es natürlich dann einfach auch genau das, was oftmals gesagt wird, wenn es möglich ist, kalter, also einmal Wasser zum Beispiel überschütten ist und das Momentum nutzen, dann den eigenen Hund da wegzukriegen, wenn sowas zur Verfügung steht, wenn es irgendwo möglich ist. Genauso wie Ablenkungsgeräusche habe ich auch schon oft gute Erfahrungen mitgemacht, beziehungsweise haben mir auch Hundetrainer erzählt, dass in dem Moment, wo Hunde sich so wirklich balgen, dass durch lautes Brüllen, durch laute Geräusche eine kurze Ablenkung stattfindet, sodass du dann die Möglichkeit hast, zuzugreifen. Ich glaube, was unstrittig ist, dass man natürlich jetzt nicht dahin geht und versucht, irgendwie in den Mund zu greifen oder diese Hunde auseinanderzuzerren, sondern du brauchst ein Unterbrechungsmomentum, um die beiden Hunde überhaupt trennen zu können. Und einfach machen lassen halte ich für definitiv keine gute Idee. Überhaupt gar keine gute Idee.
Also in so einer Kampfsituation, wie du das gerade schilderst, ist das eigentlich genau, hast ja alles schon gesagt, ne? Man muss halt gucken, wie kann man da noch helfen oder einwirken. Und man lässt die Hunde natürlich jetzt nicht sich irgendwie totbeißen. Hängt auch mal davon ab, wie wichtig denen das ist, ne? Also wenn, oft sieht ja so ein Streit auch super schlimm aus und eigentlich sind die Hunde beide noch ansprechbar oder gut zu trennen. Also es hängt ja auch total von der Situation ab, ne? Aber wenn man halt jetzt so sagt, ich mische mich bei Hundethemen nicht ein, ist das ja auch nicht zwingend immer ein Kampf, sondern vielleicht ist das auch so ein Gerangel oder Mobbing oder es kann ja so vieles sein, ne, wo man einfach so sich rausnimmt als Mensch und sagt, ja, das klären die irgendwie untereinander. Also ich finde das so unfassbar faul und asozial, weil ich mir halt so denke, ey, du mischst dich nonstop in jeden Scheiß ein von dem Hund, ne, und bist ewig nur am Bestimmen, wie schnell der geht, wann der sitzt, wann der liegt, wo der frisst, wann der frisst, wann er wo liegt, wann er wo geht, wann er spaziert, wann er pinkelt. Aber wenn er dann irgendwie in einer Konfliktsituation ist, da ziehst du dich dann zurück und sagst, da musst du jetzt aber gucken, wie du klarkommst. Da kann ich dich jetzt leider nicht mehr unterstützen. Und das finde ich finde ich schwierig. Innerhalb einer Gruppe, die zusammenlebt, bin ich zum Beispiel jemand, der gern mal auch Dinge laufen lässt, der auch sagt, ich kenne die Hunde, ich kenne das Verhältnis der Hunde zueinander, ich weiß, wie die Dinge besprechen, das ist auch wichtig, dass sie das vielleicht mal tun. Da kann ich durchaus auch daneben stehen und einfach mich zurücknehmen. Wenn ich draußen bin mit meinen Hunden und da irgendeine Situation sich auftut, da stehe ich sofort zur Stelle und werde im richtigen Moment dann eingreifen, wenn ich das Gefühl habe, da braucht jemand Unterstützung. Man kann nicht einfach laufen lassen und sagen, wir regeln das schon, weil das sind ja Hunde, die klären das untereinander. Da gibt es verschiedene Fähigkeiten und Kompetenzen. Es gibt Hunde, die sind sehr kompetent, Dinge zu klären. Es gibt Hunde, die sind das gar nicht. Es gibt unterschiedliche Kräfteverhältnisse. Lasse ich da jetzt wirklich den kleinen Malteser mit dem Ridgeback das klären, weil die jetzt beide Hunde sind? Ein sehr erfahrener alter Hund und ein junger, unbedarfter Hund, der halt einfach noch nicht gelernt hat, wo die Grenzen sind. Und ich lasse ihn jetzt da ins offene Messer rennen. Vielleicht zu jemandem, der auch einfach sagt, ich mache hier kurz einen Prozess. Und dann sage ich ja, naja gut, das muss der jetzt halt lernen, ne, der junge Hund. Ja, zu einem gewissen Punkt kann man das sicherlich machen, aber man begleitet sowas. Und man hat dazu auch eine Idee und eine Meinung. Und man geht nicht grundsätzlich hin und sagt, ja, die klären das untereinander. Manches ja. Manchmal ist das sinnvoll, aber ganz häufig nein. Du musst auf jeden Fall daneben stehen und zur Stelle sein, dass das halt einfach für alle Seiten ja sinnvoll ist, was auch immer da zu klären ist. Ob das jetzt in eine Kampfaktion geht oder ganz oft gesehen die Mobbingaktion auf den Freilaufflächen, ein Hund gejagt von ganz vielen anderen und du siehst, dass der Hund gestresst ist, dass der Hund die ganze Zeit beschwichtigt, dass der nie zu den anderen hergeht und sagt, kommt, ich will noch mal flitzen. Also das ist vielleicht gar nicht freiwillig. Ne? Und wir alle stehen drumherum und sagen, ah, guck mal, cool. Also man muss halt aufpassen, wie viel man da laufen lässt. Und auch hier dann quasi kann man das jetzt schon als Mythos, finde ich, hinstellen, dass man sagt, Hunde klären Dinge untereinander, da mischt man sich als Mensch nicht ein. Nee, das kannst du ja nicht pauschal so sagen.
Ja, vor allen Dingen, das Ding ist ja, ein gut sozialisierter Hund regelt schon auch mal Dinge, aber das ist selten eigentlich dann der Fall, dass es da zum Äußersten kommt und dass daraus eine Beißerei entsteht. Also ein gut sozialisierter Hund gibt Zeichen, gibt auch nochmal deutlichere Zeichen und. Also das finde ich schwierig, dann in so einer Beißsituation, nehmen wir mal jetzt irgendwie das Übelste an, dann noch davon auszugehen, weil dann ist letztendlich, da sieht ja ein Hund schon rot oder zwei Hunde schon rot, dann noch davon auszugehen, kennen wir selber, wenn wir rot sehen, es ist für uns wahrscheinlich auch schwierig, philosophisch den Grund erstmal darzulegen, warum die Situation jetzt gerade so ist, wie sie ist. Selbst für uns Menschen schwierig. Bei so zwei Hunden, die aufeinandertreffen, die gerade im Tunnel sind. Also nochmal, ich gehe jetzt von dieser Worst-Case-Situation aus. Mhm. Die sind wahrscheinlich nicht in der Lage, dann noch erstmal auszudiskutieren oder unter sich zu klären, was denn jetzt hier gerade zu laufen hat, sondern die sind dann eher in einem Modus, entweder der oder ich. Und das ist erstmal keine gute Grundlage. Und das ist ja dann unsere Verantwortung, dazwischen zu gehen im Sinne von, ich brauche ein Momentum, wie wir das lösen können, beziehungsweise damit ich dazwischen kann, um es zu lösen. Und das ist meine Verantwortung als Hundehalter. Das ist nicht die Verantwortung der Hunde. Auch da sind wir schon auch selber verantwortlich. Und zumal, also kann ja auch sein, dass es unser Hund ist, der tatsächlich dann auch doof wird. Ja.
Wollte ich gerade sagen. Das würde ich jetzt auch nochmal ergänzen, ne? Weil ich bin ja auch verantwortlich für die anderen Hunde.
Genau.
Also wenn meiner derjenige ist, der mobbt oder ich sag mal eine übermäßige Aggression zeigt, dann bin ich genauso verantwortlich, das zu klären, dass keinem anderen Schaden entsteht.
Unbedingt. Unbedingt.
Ganz, ganz häufig wurde geschrieben, Frühkastration als Allheilmittel. Frühkastraten werden nicht aggressiv. Frühkastration macht Hunde freundlicher. Also wir haben hier so, Frühkastration war auf jeden Fall hier ganz viel drin. Ja, da haben wir, glaube ich, auch schon mal eine Folge oder zwei zugemacht. Ich versuche das jetzt nochmal zusammenzufassen. mit Frühkastration verstehe ich eine Kastration entweder vor oder unmittelbar nach der ersten Läufigkeit, also meistens dann ja vor dem ersten Geburtstag, ne, weil die meisten Hunde werden ja auch vor dem ersten Geburtstag läufig, bei großen Rassen auch mal später. Machen ja ganz, ganz, ganz viele, also besonders dieses nach der ersten Läufigkeit, aber es war auch eine, oder ich habe das, weiß nicht, ob das noch immer so trendy ist, aber eine sehr lange Zeit auf jeden Fall war es auch trendy, den Hund schon vor der ersten Läufigkeit zu kastrieren. Oft mit diesem Argument, dass das irgendwie Krebs vorbeugt, Gebärmutterhalsentzündungen vorbeugt und so weiter. Also ich... Boah, vor allem, wenn ich jetzt hier nochmal lese, ne, Frühkastraten werden nicht aggressiv. Wie viele Kastrate, Frühkastrate ich kenne, die genau deswegen in meiner Wahrnehmung eine Aggression entwickeln. Nicht, weil das aggressiv macht, sondern weil das verunsichert. Weil Hormone machen natürlich auch eine gewisse Entwicklung. Testosteron macht ja die dicken Eier, den Mut und so weiter. Ne? Da ziehst du die große Jungshose an als Rüde und als Hündin entwickelst du ja auch eine gewisse Ernsthaftigkeit. Und das gibt halt eigentlich mehr Stärke und Selbstbewusstsein. Die Hormone sind ja unter anderem dafür da, zu stabilisieren. Mhm. Und wenn ich die jetzt wegnehme, dann destabilisiere ich möglicherweise jemanden, der als Typ unsicher ist. Und das Wichtige hier ist möglicherweise. Wir müssen auch immer dieses Pauschalisieren ist so verrückt. Ne? Also natürlich kann ein Frühkastrat aggressiv werden, weil er frühkastriert wurde, weil es ein unsicherer Typ war. Und jetzt habe ich dem noch das letzte bisschen Stabilität genommen und jetzt entwickelt er nicht eine Aggression, weil er frühkastriert wurde, sondern weil er unsicher ist. Und das ist ja bekannt, dass so ein Hund, der unsicher ist, auch gerne mal nach vorne geht, einfach um sich zu verteidigen oder weil keinen anderen Lösungsansatz hat. Dann habe ich ihm mit der Frühkastration nicht nur keinen Gefallen getan, sondern wahrscheinlich sogar das Problem noch verstärkt. So, also einfach um jetzt mal zu sagen, die werden nicht aggressiv, was für ein Quatsch. Was für ein Quatsch. Wenn ja, die, es hängt Unsinn. Doch immer davon ab, was für eine Art Aggression das auch ist. Also was, um was geht es denn? Wenn das jetzt eine Aggression ist, die entsteht aus Unsicherheit, dann habe ich hier ein Eigentor geschossen. Habe ich einen Rüden, der ist meinetwegen 2,5 Jahre und der ist so unfassbar sexualisiert und das Testosteron steigt ihm über den Kopf und der denkt nur noch an Fortpflanzung und beißt alle Rüden weg, weil der irgendwie alle Hündinnen für sich haben will. So Einzelfälle gibt's ja. Da kann ich ihm mit einer Kastration durchaus helfen. Aber das ist halt ein Einzelfall. Das kann ich ja nicht pauschal so sagen. Also Leute, immer mit Sinn und Verstand. Solche gerade auch hier was geschrieben als Allheilmittel. Ja genau, ne, es wäre ja so schön und so einfach. Wir könnten die einfach alle kastrieren, dann bräuchten wir alle auch keine Hundeschule mehr. Weil dann wären die ja alle nur noch soft und welpenartig. Wir müssen da echt aufpassen. Also das kann in alle Richtungen laufen. Es kann gut gehen, auf jeden Fall. Es kann total gut gehen. Es kann aber auch tierisch in die Hose gehen. Und nicht vergessen, Hormone machen ja auch nicht nur Verhalten. Hormone machen ja auch Wachstum von zum Beispiel Knochen und Sehnen und Bändern. Die machen Knochendichte. Das ist ja etwas, was wissenschaftlich nachgewiesen ist. Da braucht man nicht drüber streiten, dass Hormone ja auch für ein körperliches Wachstum sorgen und eine Entwicklung körperlich. Nehme ich die Hormone weg, kann hier halt eben auch ein Schaden entstehen. Siehst du ja auch oft, ne? Hunde, die dann irgendwie krumm und schief sind nachher, weil die mitten im Wachstum kastriert wurden. Ich lasse das jetzt mal so stehen, sonst wird das jetzt eine Kastrationsfolge. Aber nein, für eine Frühkastration ist kein Mittel gegen Aggression, gegen Fehlverhalten oder sonst was. Es kann einem Hund helfen, der in die Richtung, und da hat man das wahrscheinlich vorher mal getestet, mit einem Tierarzt und einem Trainer besprochen, wenn sich alle einig sind, dass man dem Hundchen Gefallen tun kann mit der Kastration, um das Verhalten auch einfach ein bisschen in den Griff zu kriegen, dann kann das eine super Sache sein. Es kann aber auch genau in die Hose gehen, wenn es eben genau gar nicht mit dem Verhalten zusammenhängt. Also von daher muss man da echt wirklich aufpassen. Mhm. Auch ganz oft kamen so verschiedene Arten formuliert. Ich habe hier eine schöne. Der ist schon 10, dem kann man nichts mehr beibringen. Oder alte Hunde lernen nicht mehr und so weiter habe ich hier. Beispiel Tamburica. Habe ich gerade ganz aktuell da. Eine Hündin, die aus dem Tierschutz kommt, 11 Jahre alt. Noch nie irgendwas gelernt, noch nie eine Leine in Geschirr gesehen, noch nie ein Haus von innen gesehen, noch nie irgendwas. Noch nie wollte irgendjemand was von ihr oder hat sich mit ihr beschäftigt, 11 Jahre lang. Man würde jetzt sagen, schlechteste Voraussetzung, weil lernen lernt man ja auch. Ne? Es ist ja auch etwas, was wir wissen. Jemand, der sich oft mit Dingen auseinandersetzen muss oder der viel schon kooperativ sein musste mit einem Menschen, der lernt schneller, weil der das eben schon kennt, lernen zu müssen oder Verhalten auf Aufforderung zeigen zu müssen. Eine Hündin wie Tamburica musste das bisher halt natürlich noch nie tun. Sie hat die normale Lehre des Lebens, also im Kontakt mit Artgenossen musste sie lernen, aber natürlich auch im Umgang mit Menschen. Dieses klassische, was wir meinen mit der Hund lernt nichts mehr, der kann keinen Fuß mehr lernen, der kann kein dies oder jenes mehr lernen, lässt sich wirklich wunderbar widerlegen. Natürlich lernen alte Hunde noch. Die lernen vielleicht in einem etwas anderen Tempo. Vielleicht auch nicht mehr ganz so ganz komplexe Dinge. Vielleicht. Nicht mehr, aber möglicherweise schon. Aber natürlich lernen die ja noch. Die sind ja nicht irgendwie aufgrund ihres Alters irgendwie doof gestellt. Sondern klar lernen die. Tamburica lernt gerade mit ihrem Geschirr umzugehen. Die lernt gerade mit mir spazieren zu gehen. Wir versuchen gerade ihre Ängste mit den Umweltreizen in den Griff zu kriegen. Und natürlich entwickelt die sich. Und meine Mutter hat eine Pfeife bekommen. Und hat den Rückruf gearbeitet mit ihr und Tamburica hat sehr schnell und sehr wohl verstanden, dass auf zweimal Pfeifen ein bisschen Leberwurst kommt und was meinst du, wie die flitzt. Also natürlich lernt die und die hat das hat die wirklich sauschnell gelernt. Also es ging nicht kein bisschen langsamer als bei jedem Welpen, Junghund, adulten Hund und das ist eine echte Seniorin. Natürlich lernt sie. Auch hier. Quatsch. Und jeder, der einen alten Hund zu Hause hat, kann das ja einfach mal ausprobieren und einfach was neu konditionieren. Und dann wird man sehen, natürlich lernen die Hunde noch vielleicht halt nicht mehr ganz so super schnell. Vielleicht haben sie auch nicht mehr so eine super Ambition, aber sie sind durchaus fähig. Und das ist abhängig von dem Typ Hund, den man hat. Und gerade Hunde, die in ihrem Leben viel arbeiten mussten, durften, wie auch immer, werden im hohen Alter auch echt noch richtig gut abliefern können.
Finde ich auch wirklich, ich habe das so oft erlebt, dass gerade ältere Hunde, die auch lange zum Beispiel im Tierschutz waren, die dann sogar noch ausgesprochen mehr Bock haben, weil du dich ja mit ihnen beschäftigst. Also es ist ja für sie auch eine Form von Zuneigung, Aufmerksamkeit, was auch immer, alles das, was sie nicht hatten und schafft auch Bindung. Also ich habe im Gegenteil so gerade ältere Hunde, die lange im Tierschutz waren, dass die noch mehr dazu, weil es mit Sicherheit auch gar keine Gleichung, aber ist nur das, was mir aufgefallen ist, dass die, was ich zumindest beobachtet habe, überproportional viel mehr Bock haben, was zu tun. Weiß nicht, wie, ob sich das mit deinen Beobachtungen deckt, aber hat auch dann wiederum nichts mit Dankbarkeit zu tun. Ich glaube, auch das ist ein Mythos, dass man ein Hund dankbar ist, dass man ihn irgendwoher gerettet hat oder dass man, keine Ahnung, jetzt ein gutes Herz gezeigt hat. Genauso wahrscheinlich auch ein Mythos, wie dass Hunde ein schlechtes Gewissen haben oder solche Sachen. Nein, aber was ich sagen will, ist wirklich eine interessante Beobachtung. Das hängt schon für mich zusammen damit, dass Hunde, die defizitär aufgewachsen sind, dann doch irgendwann das gerne kompensieren und annehmen. Also es spricht auch vieles dafür, dann auch einen durchaus etwas älteren Hund aus dem Tierheim, aus dem Tierschutz, wenn ihr darüber nachdenkt, zu euch zu holen.
Unbedingt. Und im Übrigen ist das einfach was sehr Schönes. Wollte ich auch nochmal eben anmerken. Wir wurden ganz oft auch angeschrieben zum Thema Hündinnen, die mal einmal werfen dürfen müssen. Was haben wir hier? Eine Hündin muss einmal Welpen bekommen für die Entwicklung oder kein Krebs, beides schon gehört. Genau. Ja, habe ich auch schon super oft gehört. Habe ich vor kurzem erst die Frage gehabt, ob das nicht fair wäre, die Hündin mal einmal decken zu lassen. Meine Güte, ja. Was soll ich da sagen? Ich finde das so übergriffig, zu entscheiden, was für diese Hündin gut ist oder nicht. Ne? Das muss man sich auch mal überlegen, was das bedeuten würde, wenn jede Hündin ein Recht auf Welpen hätte. Denk dir das mal aus. lass uns doch mal lustig sein und uns vorstellen, dass jede Hündin, jede Frau auf der Welt, jedes Tier, jedes weibliche Tier ein Recht auf mindestens einmal Nachkommen bekommen hätte, mindestens.
Ich glaube nicht, dass unsere Welt dafür ausgelegt ist, um das mal vorsichtig zu sagen.
Der Planet müsste auf jeden Fall mitwachsen, würde ich mal sagen.
Definitiv.
Wenn die Natur sich das so gedacht hätte, dass jeder sich fortpflanzen muss, bleiben wir mal bei den Hunden und die gehen wir jetzt mal von aus, hätten bestenfalls, wenn es so ganz natürlich und normal läuft, so zwischen 6 und 8 Welpen mindestens einmal. Das heißt, aus einer Hündin machst du immer automatisch mal 6 oder 8 Hündinnen. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht sagen. Guckst du dir eine wilde, hundeartige Gruppe an? Dingos, Füchse, Wölfe oder auch wilde Hunde, wirst du feststellen, dass die wenigsten Hündinnen das Recht haben, sich zu vermehren innerhalb der Gruppe. Vielleicht wollen sie das auch überhaupt nicht, aber in der Regel vermehrt sich immer nur eine Hündin. Deswegen, übrigens, da ist es ja auch, oder man vermutet da auch diese Scheinschwangerschaften her, weil die Hündinnen, die scheinschwanger werden, unterstützend zur Seite stehen. Deswegen synchronisieren sich Hündinnen auch in ihrer Läufigkeit, ne, damit wenn dann die Hündin, die eben, oder die Wölfin, die jetzt einen Wurf erwartet, wenn der Wurf dann da ist und sie meinetwegen verunfallt und verstirbt oder selber nicht ausreichend Milch produziert, die anderen Hündinnen der Gruppe unterstützen können bei der Ernährung der Welpen. Ist ja total pfiffig von der Natur sich so ausgedacht. Das heißt also, man als Gruppe ernährt man dann und ist zur Stelle. Weil wenn die Nachkommen nicht überleben, haben wir als Gruppe jetzt echt ein Problem. Und hier wird sich garantiert nur eine Hündin vermehren und auch nicht jedes Jahr. Das geht ja gar nicht. Was wir hier machen mit diesem, wir decken munter Hündinnen 4, 5, 6, 7, 8 Mal, das ist völlig daneben, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist auch unheimlicher Stress für die Hunde.
Total.
Nicht jede Hündin eignet sich auch dafür und nicht jede Hündin hat da auch, ist auch eine gute Mutter. Das ist wahrscheinlich wie bei uns Menschen. Und wir haben ja auch das Recht zu sagen, mir ist nicht danach, Kinder zu bekommen. Es erfüllt mich nicht oder das ist gar nichts, was mir so, ich habe da gar keine Lust drauf. Und ich kann mich trotzdem natürlich daran erfreuen, vielleicht Nichten und Neffen zu haben oder mit Kindern Umgang zu haben. Das heißt nicht, dass ich irgendwie ein komischer Typ bin oder so, sondern ich muss mich nicht zwingend selbst vermehren. Und das ist bei Hunden genauso. Und das ist auch bei Wölfen so. Nein, eine Hündin ist nicht erst, hat nicht erst ihr Dasein und ihre Berechtigung und ihr Glück durch Vermehrung. Also nein, wir müssen eine Hündin nicht decken lassen, damit sie ein erfülltes Leben hat. Das kriegen wir auch anders hin. Und das Gleiche gilt auch für Rüden, wo es dann heißt, irgendwie, der muss unbedingt mal einmal decken, damit er irgendwie in seiner Maskulinität und in seinem Glück völlig...
Doch, das ist so.
Interessant, Mike.
Das ist so. Nein, ja. Natürlich Quatsch.
Und das natürlich. Ist ja auch unter natürlichen Umständen überhaupt nicht möglich. Und würde in einer Gruppe zu unglaublichem Ärger führen, alles. Also das ist verrückt, oder? Wie wir so, wer denkt sich sowas aus?
Naja, also das ist ein zutiefst menschliches Ding und hängt irgendwo auch noch in unserer DNA drin. Der Mensch ist eben erstmal ursprünglich einfach auf rein biologisch auch auf Vermehrung gepolt. Und das Krasse ist eben, das ist ja bis heute so in unserer Gesellschaft so, jetzt will ich es nicht zu philosophisch machen, aber das sage ich jetzt als Mann, das ist auch ein bisschen absurd, aber gut. Wenn Frauen irgendwann in die Situation kommen, dass sie mal so 30 sind, 35 sind, 40 sind, dann werden die oft gefragt, wie, du hast keine Kinder? Gibt's doch nicht. Und dann gibt es Frauen, die sagen, nee, ich habe mich bewusst gegen Kinder entschieden. Ich möchte gar keine Kinder. Und dann kommt es immer noch, also es ist problematisch in unserer Gesellschaft, dass es viele gibt, die sagen, wie, was?
Als wenn mit der Frau was nicht stimmt. Das ist
also verrückt. Ob was mit der Frau nicht stimmt oder als ob sie keine ganze Frau ist, weil sie eben keine Kinder in die Welt setzt.
Und jetzt seien wir doch mal ehrlich, Mike, wäre es nicht bei so vielen Frauen besser gewesen, sie hätten sich das erlaubt? Weil wenn du Kinder bekommst und eigentlich keine wolltest und nur aus gesellschaftlichem und sozialem Druck, du dich hast dazu, weil du bist ja nur eine Frau, wenn du das machst. Und eigentlich bist du dann aber auch, bist du dann auch, fühlst du dich dann gut in der Rolle als Mutter? Kannst du diese Rolle dann auch wirklich mit Herz und Seele ausfüllen, wenn das eigentlich vielleicht gar nicht dein Ding war?
Ja, das ist so schwer zu sagen, weil ich das, weil ich wirklich über die Zeit gelernt habe, dass Frauenkörper, Gedanken, Hormone wirklich, ich meine das gar nicht irgendwie mit einem Augenzwinkern oder was auch immer, aber ich wirklich völlig ernst, komplett anders ticken als bei Männern. Und ich habe das auch beides schon erlebt, dass Frauen, die irgendwie gar nicht wollten, wo es dann aber noch passiert ist, unfassbar gute Mütter geworden sind und total drin aufgegangen sind in ihrer Rolle. Teilweise sogar so krass, dass ich gedacht habe, hoch, wo ist dieser Mensch jetzt hin? Weil dann plötzlich Sehnsüchte freigesetzt wurden und erfüllt wurden, die vorher total verdeckt wurden oder unterdrückt wurden. Ich habe aber auch umgekehrt genau das schon erlebt, was du gerade so anschneidest, dass das total schief gegangen ist, weil der Druck einfach groß war oder weil vielleicht auch innerbeziehungsmäßig da so viel Druck ausgeübt wurde, dass das dann einfach, es gibt so viele Komponenten, ich glaube, man kann es so pauschal nicht sagen, aber ich finde, eins muss in unserer Gesellschaft erlaubt sein, nämlich, dass Menschen sagen, ich möchte das nicht, ich fühle mich dann dafür nicht geeignet, ich habe 1000 Gründe, warum ich das nicht möchte, und das muss dann genauso legitim sein, wie jemand sagt, ich möchte gerne 25 Kinder.
Ja, genau das ist nämlich das Ding. Entweder du fühlst es, du willst es oder eben nicht. Und es gibt keine äußeren Umstände, die dich dazu zwingen dürfen, das zu tun. Das ist eine persönliche, individuelle Entscheidung, die du für dich triffst. Und auch wenn das dann nicht das ist, wie du es dir gedacht hast, du wirst es irgendwie managen oder irgendwie hinbekommen. Und wie, genau wie du gesagt hast, Hormone machen viel. Ich habe das selbst erlebt. Aber genau, um da auf das Thema mit den Hunden zurückzukommen. Es ist so viel zu leicht gedacht zu denken, nur weil das ein weibliches Lebewesen ist, muss sich dieses Tier jetzt nun auch irgendwie dieser ursprünglichen Rolle, und es muss jetzt eine Vermehrung stattfinden, und die ist ja erst eine glückliche weibliche Hündin oder Frau, wenn sie dann auch sich irgendwie in dieser Mutterrolle wiederfindet. Ja. Und das finde ich halt schon ziemlich krass, weil es auch dafür überhaupt keine biologischen Anhaltspunkte gibt, dass das notwendig wäre für unser Bestehen auf diesem Planeten. Ganz im Gegenteil. Also wenn, wie gesagt, wenn sich alle Hündinnen vermehren würden, hätten wir ein verdammt großes Problem. Und man braucht ja nur mal nach Rumänien gucken oder nach Bosnien oder sonst wohin, wo die Straßenhunde unkontrolliert sich vermehren. Das ist ein Problem.
Ja, und das ist Stress.
Und das ist nicht immer cool. Also nein, Hündinnen müssen nicht unbedingt werfen, um ihr Glück zu finden.
Frauen auch nicht.
Du, wir haben jetzt noch so viele Themen. Ich würde fast vorschlagen, da muss nur noch eine zweite Mythos-Folge her, weil das, ich bin noch nicht mal bei der Hälfte angekommen.
Da machen wir noch eine zweite draus. Ich hatte nämlich auch noch einige auf der Liste. Unter anderem sind Kampfhunde immer gefährlich.
Na sicher.
Und wer ist überhaupt ein Kampfhund? Das ist halt die Frage. Und wo kommt das denn eigentlich her? Was ist denn eigentlich der Mythos Kampfhund? Da alleine kannst du eine Folge drüber machen.
Ich wollte gerade sagen, das klingt eigentlich nach einer eigenen Folge. Aber ja, wir werden das aufbröseln. Lass uns nächste Woche auf jeden Fall Mythos Teil 2 machen.
Sehr, 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 sehr gerne. Lass uns das tun. Ich danke dir heute schon mal auch über einen kleinen Ausflug in das Kinderkriegen oder auch nicht. Und hoffe, dass Abby vielleicht den Schlamm langsam, aber sicher lieben lernt.
Ah, die liebt den Schlamm. Nur nicht halt im Gesicht.
Nur nicht im Gesicht. Ja, gut, aber vielleicht auch da.
Ob ich sie daran gewöhnen kann.
Bella wünsche ich, dass sie vielleicht ein wenig vorsichtiger mit Hühnern ist. Und uns wünsche ich eine schöne Woche da draußen, genauso wie euch da draußen. Habt es richtig gut, und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer frischen Folge.
Bis nächste Woche, Mike.
Ja, bis dann.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.